Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Sie sind Philosophin und Journalistin, uns zugeschaltet aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Hallo Esma.
Hallo Frau Köster.
Sind Sie heute im Alltag schon einer philosophischen Frage begegnet?
Heute? Also so richtig noch nicht. Mein Sohn ist krank, der ist 3 Jahre alt und ich musste mit ihm zu Hause bleiben, beziehungsweise durfte, weil manchmal ist das ja durchaus auch sehr schön, vor allem nach so einer Buchmesse in Leipzig habe ich das sehr genossen, heute Morgen mit ihm zu Hause zu sein.
Ja, und Ihr Magazin möchte ja genau das, philosophische Fragen in den Alltag bringen. Kinder stellen ja manchmal auch ganz besonders philosophische Fragen. Vielleicht ist Ihnen dabei Ihrem Sohn heute eine aufgefallen.
Ja, das stimmt. Ehrlich gesagt, bei ihm noch nicht so. Der ist ja noch ziemlich klein. Aber bei meiner größeren Tochter, da ist das tatsächlich schon häufiger vorgekommen, dass ich dachte, Mann, das wird hier jetzt richtig philosophisch. Also zum Beispiel die Frage, wo ist der Wind, wenn er nicht weht? Finde ich schon mal wirklich eine spannende Frage, weil man natürlich sich fragen kann, ob es dann sich noch überhaupt um Wind handelt, wenn er nicht mehr weht. Was hat sie noch gefragt? Sie fragt sehr viel zum Tod, das interessiert sie. Sie ist jetzt mittlerweile 10 Jahre alt und beschäftigt sich tatsächlich sehr auch mit der Tatsache, dass das Leben irgendwann endet. Was sie auch sehr beschäftigt, ist das Nichts und die Frage, warum überhaupt irgendetwas ist. Das ist eine urphilosophische Frage. Und ja, so verbringen wir dann schon so manchen Abend oder manches Frühstück, um diese schwierigen Themen in irgendeiner Form kindgerecht zu erörtern.
Vielleicht bleiben wir gerade mal bei den Kindern, denn damit ging es ja eigentlich auch los für das Philosophie-Magazin. Denn die allererste Frage, die Sie in der ersten Ausgabe vor 7 Jahren gestellt haben, war: Warum haben wir Kinder? Mhm. Wie wurde die Frage im Magazin beantwortet?
Ja, erstmal ist es natürlich interessant, diese Frage überhaupt zu stellen, weil warum haben wir Kinder? Da denkt man, mein Gott, die Leute hatten doch schon immer Kinder und das ist doch ganz normal und irgendwie muss es ja weitergehen. Aber wenn man dann mal so ein bisschen Abstand nimmt, dann wird es schon auf einmal gar nicht mehr so klar. Und so ist es eben ganz oft, wenn man anfängt zu philosophieren, dass wenn man nur ein bisschen Distanz hat, plötzlich der Boden anfängt zu wanken. Und so ist das natürlich mit den Kindern auch. Warum haben wir Kinder? Wir müssen heute nicht mehr. Es gibt heute die Möglichkeit zu verhüten, sich dazu zu entscheiden, keine Kinder zu haben, was ja auch einige Menschen tun. Und auch die Frage, muss es denn überhaupt weitergehen? Warum? Warum sollte es überhaupt weitergehen? Darauf muss man erstmal eine gute Antwort finden.
Wissen Sie noch, wie Sie das redaktionsintern damals diskutiert haben und wen Sie vielleicht an Philosophen auch zu Antworten gebeten haben, um dann eben auch Antworten zu geben? Denn das ist ja immer die Sache der Philosophie, auch Antworten zu finden.
Also ich glaube, dass uns damals diese Frage so unter den Nägeln brannte, hatte sicher damit zu tun, dass wir alle zu dem Zeitpunkt kleine Kinder hatten. Und natürlich stellt man sich dann hin und wieder die Frage, meine Herren, was tut man sich da eigentlich auch an, bei aller Freude und bei allem Glück, was die Kinder natürlich auch bedeuten. Und wir wollten diese Frage tatsächlich ganz fundamental und ganz grundsätzlich angehen und haben auch viel selber geschrieben. Also vor allem mein Kollege war da sehr rege, weil der, glaube ich, noch etwas herausgeforderter war als ich damals. Der hatte nämlich 2 kleine Zwillinge, 2 Mädchen. Und er hat 10 gute Gründe gefunden, warum wir eigentlich keine Kinder haben sollten. Das ist schon, wenn man das liest, ein bisschen ketzerisch, aber es ist auch ganz befreiend, weil man dann auf einmal zu der Erkenntnis kommt, dass heute Kinder haben eben wirklich auch ein Ausdruck ist von Freiheit. Nämlich insofern, als dass man sich wirklich dazu entscheiden muss, beziehungsweise man kann sich dazu entscheiden. Und wenn man sich dazu entscheidet, dann ist es eben eine selbstgewählte Handlung. Und insofern finde ich zum Beispiel auch dieses ganze Regretting Motherhood, das ist ja die bereute Mutterschaft. Ich kann natürlich verstehen, dass man Zweifel bekommt und dass man auch sich die Sinnfrage stellt, dass alles ist erlaubt und soll sogar so sein. Das finde ich richtig. Aber die Reue ist doch, und das hat Friedrich Nietzsche zum Beispiel gezeigt, ist doch, sagen wir mal, ein recht häufig recht sinnloses Gefühl. Was Nietzsche viel eher anempfahl, war, das Schicksal zu wollen. Das, was passiert ist, auch einfach anzunehmen und zu verwandeln. Das finde ich die wesentlich größere Herausforderung.
Das neue Heft bei Ihnen, das fragt einfach leben. Warum ist das so kompliziert? Das ist ja so eine Alltagsfrage, die im Grunde die meisten von uns umtreibt. Welche Wege zum einfachen Leben hat denn dann die Philosophie zu bieten?
Ja, das einfache Leben, eben, das klingt so leicht, ne, nach Klarheit und Übersicht und Struktur. Aber wir leben ja eben heute in einer Zeit, in der wir ja, mit Angeboten überfrachtet werden. Wir haben unglaublich viele Optionen. Und da in irgendeiner Form Wege aufzuzeigen, wie man nun tatsächlich für eine Struktur sorgen kann, wie man zur Einfachheit finden kann, das war das Anliegen dieses Heftes. Und wir zeigen drei Wege auf. Nämlich der eine Weg ist der Minimalismus. Und der zweite Weg die Authentizität. Und der dritte Weg die Askese.
Und welchen Weg würden Sie einschlagen?
Ich muss sagen, mich spricht die Askese sehr an. Die Askese, das ist ja ein griechisches Wort und meint so viel wie üben im Deutschen. Und was da ganz entscheidend ist, ist, dass man sich zunächst einmal zu beschränken lernt auf das Wesentliche, also auf das, was ich wirklich gut können möchte.
Das hat es beim Minimalismus ja auch dann.
Ja, beim Minimalismus, da ist es aber nochmal ein bisschen anders. Da geht es natürlich auch um die Beschränkung, aber da geht es eher darum, dass ich meinen Geist leere, dass ich nicht die Fülle will, sondern die Leere anstrebe. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Der Minimalismus ist auch tatsächlich eher eine, wenn man so will, ästhetische Kategorie. Das hat was wirklich auch mit Räumen zu tun. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Bestseller, die in diese Richtung gehen. Wir haben das aber versucht, wirklich auch philosophisch anzugehen. Da kommt man dann sehr schnell auch dahin, dass der Minimalismus eigentlich seine Inspirationsquelle in der fernöstlichen Philosophie findet, was ich sehr interessant finde. Und in der fernöstlichen Philosophie steht ja tatsächlich auch das Nichts im Mittelpunkt.
Und Askese klingt aber auch gleich nach Enthaltsamkeit, ne?
Ja, richtig. Das ist natürlich gerade jetzt in der Fastenzeit auch interessant, ne? Also eben die Enthaltsamkeit, das heißt, ich entsage bestimmten Genüssen, um mich eben auf das für mich dann in dem Augenblick Wesentliche zu konzentrieren. Und da versuche ich mich dann tatsächlich auch zu perfektionieren, also eben zu üben. Das meint das Wort Askese.
Ja, wie sieht das dann bei Ihnen im Alltag aus, wenn wir das wieder runterbrechen auf den Alltag, was eben das Philosophie-Magazin auch machen möchte, die Philosophie in den Alltag bringen?
Ja, das zeigt sich eben tatsächlich wirklich im Alltag. Ich habe jetzt kürzlich ein Buch geschrieben zu dieser ganzen MeToo-Debatte, die jetzt ja seit einiger Zeit virulent ist. Und ein Buch zu schreiben neben einer Vollzeitstelle und als Mutter und Ehefrau, das bedarf tatsächlich der Askese. Also das heißt, da muss man sich wirklich zurückziehen. Man kann eben abends nicht mal eben kurz noch in die Kneipe und tatsächlich kann man auch sich nicht wahnsinnig viel mit den Kindern beschäftigen, in der Tat, sondern da bedarf es dieser Beschränkung und auch eines starken Willens. Also wirklich des Willens zu sagen, nein, ich will dieses Buch jetzt schreiben und ich will es besonders gut schreiben. Und das ist natürlich immer eine Gratwanderung und ein Abwägen, weil man darf es auch nicht zu oft machen, dann wird es schrecklich. Aber hin und wieder hat es auch eine unglaubliche Schönheit, also morgens ganz früh aufzustehen, um manchmal tatsächlich um 4 oder 4:30 und dann so in der Dunkelheit zu sitzen, in der Stille und zu schreiben. Das hat was, da fängt das Innere an zu funkeln.
Ist denn Ihr Leben dann dadurch auch tatsächlich einfacher geworden? Es klingt eigentlich nach sehr viel mehr Arbeit.
Nee, das erzeugt natürlich wiederum auch Komplexität, aber ich finde schon, dass wenn man sehr genau weiß, was man will, und damit fängt es ja oft an, kompliziert zu werden, dass man es eben nicht so richtig genau weiß, wenn aber eigentlich alle um einen herum recht genau wissen, was sie selbst wollen und man dann noch, und da habe ich mit meiner Familie wirklich Glück und speziell mit meinem Mann, wenn man dann noch großzügig ist dem anderen gegenüber, dann klappt es eigentlich ganz gut. Also mein Mann und ich haben so den Grundsatz, dass wir uns sagen, wir rechnen nicht auf, wir sagen nicht, du hattest jetzt aber so und so viel Zeit und ich will jetzt so und so viel Zeit haben, sondern wir versuchen uns gegenseitig so viel wie möglich zu ermöglichen. Und das klappt eigentlich ganz gut.
Ihr Magazin möchte ja philosophisches Denken jenseits von Fachkreisen vermitteln und diskutieren. Heißt das im Grunde, wir Normalos haben Nachholbedarf beim Philosophieren?
Ja, also wir kommen bestimmt nicht besserwisserisch rüber in dem Sinne, so Leute, jetzt zeigen wir euch mal, wo der Hammer hängt, sondern es geht eher darum, vielleicht die Leser und Leserinnen an etwas heranzuführen, was sie doch, wenn sie genauer hinschauen, immer schon machen, nämlich sich Fragen stellen, Dinge für nicht normal halten, nicht für selbstverständlich halten. Also ich glaube, wenn jemand so dieses Gefühl kennt, dass man nicht ganz sicheren Boden unter den Füßen hat, dass man nicht genau weiß, wo es eigentlich hingeht, dass man keine klare Orientierung hat, und ich glaube, das Gefühl haben heute viele, dann steht man eigentlich schon mitten in der Philosophie. Und
sind aber eher unangenehme Gefühle, die verbreitet werden.
Ne? Ja, Philosophie ist auch kein Wellness. Also in der Philosophie geht es schon auch darum, erstmal ordentlich ins Wanken zu kommen und dann natürlich schon auch, wenn man so will, Halteseile zu reichen und zu sagen, so hier könnte man lang gehen oder da könnte man lang gehen. Wenn man ganz vorsichtig ist, kommt man vielleicht auch irgendwo an. Aber Philosophie hat nichts mit Ratgeber zu tun. Philosophie hat nichts damit zu tun, dass man auf jeden Fall glücklicher wird. Das würde ich noch nicht mal sagen. Ich denke, man kriegt eine tiefere Einsicht in die Dinge. Damit würde ich auch sagen, erreicht man eine gewisse Schönheit der Existenz. Man sieht umfassender. Man spielt eigentlich die ganze Zeit das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das, finde ich, ist eine Schönheit an sich.
Wobei, wenn Sie jetzt aber sagen, dieses Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren, das ist ja ein Gefühl, was viele Menschen mit Krisen, mit Trauer, mit wirklich Verarbeitung von heftigsten Enttäuschungen im Leben auch verbinden. Das soll Philosophieren sein?
Ja, wir haben zum Beispiel mal ein Heft gemacht, machen uns Krisen stärker. Und da klingt natürlich der viel gebrauchte Resilienzbegriff an, also der ja mittlerweile so eine Art Modebegriff geworden ist. Resilienz meint ja Widerstandskraft oder da prallt etwas an mir ab.
Das Erstarken aus der Krise.
Das Erstarken aus der Krise. Das hatte natürlich auch schon Nietzsche letzten Endes, wenn er sagte, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Also das kennen wir tatsächlich auch aus der Philosophie. Da klingt immer eine gewisse Härte mit und trotzdem ist das etwas, was man, glaube ich, was viele Leserinnen und Leser schon auch kennen. Also, dass man durch irgendetwas hindurchgegangen ist und gestärkt daraus hervorgehen kann. Und das ist schon etwas, was wir in unseren Heften auch immer wieder zeigen. Also, dass es nicht darum geht, Krisen irgendwie zuzudecken, zuzuschmieren, sondern durchzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was so, ich sage jetzt mal eher Wohlfühlmagazine nicht unbedingt machen. Und das machen wir, und zwar auf eine Art und Weise, dass tatsächlich auch Menschen, die nicht Philosophie studiert haben und mit philosophischen Fragen vielleicht jetzt so erstmal nicht in Berührung gekommen sind, es wirklich auch verstehen können.
Alle 2 Monate erscheint das Heft. Seit 7 Jahren gibt es das Magazin. Das Muttermagazin kommt aus Frankreich. Heißt das, wir können uns von den Franzosen in Sachen Philosophie noch was abgucken?
Naja, die Philosophie ist zumindest in Frankreich viel verankerter als in Deutschland. Also die Franzosen haben das ja tatsächlich eben auch in der Schule, im Abitur. Philosophie ist ein Pflichtfach und die Philosophie ist auch in der Kultur viel mehr verankert. Also man liest viel mehr Philosophen und Philosophinnen in den Feuilletons. Das ist hier in Deutschland noch nicht so. Also man kennt natürlich Sloterdijk und man kennt Habermas, aber dann hört es bei einigen dann doch schon auf. Das heißt, es gibt in Deutschland Nachholbedarf und zwar ja auch vor allem deshalb, weil Deutschland ja eine so reiche und tiefe Philosophiegeschichte hat, ja, Hegel, Fichte und so weiter, Schelling. Eigentlich sind die Deutschen, eigentlich die Kultur, sind das Land, was philosophisch unglaublich reich ist, aber wir haben es irgendwie aus dem Blick verloren in den letzten Jahrzehnten und deshalb denke ich, ist es auch höchste Zeit, dieses, ja, man kann schon sagen, Kulturgut wirklich auch zurückzuholen.
2012 beschlossen die Vereinten Nationen, diesen Tag zu begehen, weil Glück und Wohlbefinden universelle Ziele sind. Das Streben nach Glück ist ja auch festgeschrieben in der amerikanischen Verfassung. Was sagt denn die Philosophie zum Glück?
Einiges natürlich. Ich bin nur immer so ein bisschen skeptisch, also auch beim Welttag des Glücks. Also auf mich übt das ehrlich gesagt immer so ein bisschen Druck aus.
So generelle Tage, ne, für alles.
Ja, und ich fühle mich dann immer so, als müsste ich jetzt glücklich sein. Und überhaupt hat man ja heute oft das Gefühl, man müsste doch jetzt eigentlich sehr, sehr glücklich sein, weil alle immer nur vom Glück reden. Aber ich würde tatsächlich aus einer philosophischen Perspektive sagen, dass Glück der absolute Ausnahmezustand ist. Und ich fände es wesentlich entspannter, man würde sagen, der Normalzustand ist erstmal vielleicht nicht unbedingt unglücklich sein, aber sagen wir mal irgendwie so einen Zustand dazwischen, der ja auch sehr schwankend ist. Und dann gibt es so diese ganz seltenen Momente, da ereilt einen dann das Glück. Und das Glück ist für mich, und das steckt ja auch schon im Wort, wirklich eher ein Ereignis. Und das Ereignis ist philosophisch das, was hereinbricht, was man nicht vorher sehen kann, was man nicht planen kann. Es gibt das ekstatische Glück, es gibt das ereignishafte Glück. Es gibt aber auch tatsächlich das Glück, was vielleicht auch Kierkegaard meinte, der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, wenn er von der ethischen Existenz sprach. Und er hat eben unter einer ethischen Existenz die gefasst, die die Verantwortung übernimmt für das eigene Leben, für das Leben anderer, die also gerade nicht ständig in der Überschreitung ist, sich ständig von seinen Begierden und Lüsten leiten lässt, sondern was sich eher eben der Verantwortung überschreibt. Und die Ehe war tatsächlich für Kierkegaard das, wenn man so will, höchste Glück der ethischen Existenz. Aber da muss man auch wissen, dass Kierkegaard jemand war, der selber nicht geheiratet hat. Und das lässt natürlich tief blicken.
Ja, und die Ethik ist vielleicht etwas, was wir vergleichen können, gerade auch mit dem Himalaya-Staat Bhutan. Das gilt ja als das einzige Land der Welt, wo es ein Bruttonationalglück gibt. Da werden die Menschen dann auch regelmäßig befragt, wie glücklich sie sind. Und da gibt es viele Initiativen hinsichtlich des Bewusstseins, sprich
sprich Umweltbewusstsein, aber eben auch eine Achtsamkeit, wie die Menschen miteinander umgehen. Wäre das eine Form des modernen Glücks?
Ich denke schon. Also ich denke, dass das tatsächlich das Glück eines Landes ganz wesentlich davon abhängt, wie stark wir uns der Natur verbunden fühlen, wie stark wir uns eben aber auch einander verbunden fühlen. Und das denke ich, da teilen wahrscheinlich die meisten Menschen diese Intuition, dass wenn man sich dem anderen nicht verbunden fühlt, wenn man irgendwie von der Welt so seltsam getrennt ist. Also der Soziologe Hartmut Rosa spricht so schön von der Resonanz. Also wenn wir in einem resonanten Verhältnis zur Welt stehen, wenn wir das Gefühl haben, die Welt antwortet uns und wir antworten uns gegenseitig, wir hören uns gegenseitig zu, dass das glückssteigernd ist, das glaube ich ganz bestimmt. Und dazu gehört natürlich auch so ein altertümlicher Begriff wie die Solidarität, die ja auch in unseren Tagen heute nochmal unglaublich an Wert gewonnen hat. Und aber damit sind natürlich weitere Fragen verbunden. Ja, wer ist denn wir? Wer gehört denn dazu? Denken wir nur an den Streit um die Essener Tafel, ja? Wo ja, wenn man der Tafel folgt, dann eben zur Gemeinschaft dann eben wirklich eben gerade keine Flüchtlinge gehören. Und das ist ja einer der großen Differenzen, die wir heute austragen. Ja? Wem gegenüber sollen wir uns eigentlich solidarisch fühlen?
Seit Januar sind Sie Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. In Münster sind Sie geboren, haben da studiert. Interessante Kombination, Philosophie, Germanistik und Sport. Klingt doch erstmal nach Lehrerin, oder?
Ja, mein Vater war tatsächlich, der wollte unbedingt, dass ich Lehrerin werde, also dass ich auf Staatsexamen studiere und nicht einfach nur einen Magister mache, weil ich dann eben die Option habe, auch Lehrerin zu werden. Ich habe ihm tatsächlich diesen Gefallen getan, wusste aber schon immer, dass ich auf gar keinen Fall an die Schule will. Und es ist dann, ich wollte promovieren und das kann man eben mit einem Staatsexamen, mit einem ersten Staatsexamen auch.
Ja, und Sie haben promoviert zum Thema der Wille zur Lust, Pornografie und das moderne Subjekt. Was war denn da Ihre These?
Es war auch da eher eine Frage, die ich mir gestellt habe, nämlich warum Pornografie am Beginn der Moderne, das heißt so um 1800 rum, plötzlich so wichtig wird. Also Pornografie wirklich als Erregungsmaschine, weil die Pornografie des Marquis de Sade, mit der habe ich mich dann besonders beschäftigt, die hat wirklich dann nur noch eines zum Ziel, nämlich die sexuelle Erregung. Das war bei früheren Formen der pornografischen Darstellung anders. Da ging es auch so um kultische Überformungen, aber dann irgendwann eben nur noch die sexuelle Erregung. Und mich hat interessiert, was das eigentlich mit dem Verlust Gottes zu tun hat und ja, was das konkret bedeutet, ja, wenn der Körper gewissermaßen immer stimuliert werden muss, immer erregt werden muss, wenn es da diese Intensität im körperlichen Sinne geben muss, das fand ich spannend.
Höre ich denn daraus, dass der Mensch eben auch Gott spielen will, auch gerade bei dem Thema dann Pornografie?
Ja, sicher. Das kann man natürlich wiederum sehr schön an Marquis de Sade zeigen, dem es ja eben nicht nur um die sexuelle Erregung ging, sondern damit zusammenhängt eben auch um die Überschreitung. Also die göttlichen Gesetze müssen überschritten werden und zwar mit Lust und Genuss. Gerade die Überschreitung ist es ja, die diese Lust erzeugt. Und deshalb spielen auch die meisten Szenen in der Pornografie von Marquis de Sade in der Kirche, auf Altären, im Kloster, weil ihm das ganz besonders viel Spaß gemacht hat.
Ist es dann wirklich nur Lust und Genuss oder ist es nicht gleichzeitig noch mehr, sondern nämlich auch Macht?
Ja, hat sehr viel bei Marquis de Sade mit Macht zu tun. Es geht immer auch um Unterwerfung. Also die Libertins sind ja Sadisten und dem wahren Sadisten, dem geht es ja nicht darum, dass man da irgendeinem Masochisten auch noch Lust bereitet, sondern der wahre Sadist hat eben an der Befriedigung seines Opfers gar kein Interesse, sondern will wirklich einfach nur quälen. Und insofern ist natürlich diese ganze Phantasmagorie des Marquis de Sade ja eine einzige Machtfantasie.
Aber man hört Ihre Lust am Philosophieren daraus. Woraus wurde die denn eigentlich geweckt? Was war so das Erste, wo Sie drauf gekommen sind? Mensch, Philosophie, das könnte mein Ding werden.
Ach, es gibt ganz viele Momente in meiner Kindheit. Ich kann mich wirklich noch genau erinnern, dass ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 7 oder 8, in den Spiegel geguckt habe und dachte, das bin jetzt ich. Und dieses Ich, dieses Wort alleine schon, hat mich so fasziniert, dass ich da ganz lange drüber nachgedacht habe, was das eigentlich bedeuten kann, dass ich das jetzt da bin. Und da steht man auch schon mittendrin eigentlich in der Philosophie. Aber ein anderer Punkt war sicherlich auch, dass meine Kindheit zwar auf dem Dorf sehr schön war, aber auch tief erschüttert war, weil ich eben ein mehrfaches Scheidungskind bin und dann meine Mutter irgendwann auch ganz wegging. Ich bin dann bei meinem Stiefvater groß geworden mit einer Halbschwester und einer Stiefschwester, also gar nicht mehr bei meinen leiblichen Eltern. Und das setzt natürlich auch viele, viele Fragen frei, die ich dann unter anderem auch in einem Buch verhandelt habe, das den Titel trägt Verzeihen vom Umgang mit Schuld. Also im Grunde genommen hat diese nicht immer ganz leichte Kindheit oder zum Teil auch sehr schwere Kindheit die Philosophie, die Lust an der Philosophie mit entzündet.
So ist es ja bei vielen Philosophen, die letztendlich durch eigene Schicksalsschläge erstmal zu diesem Thema gekommen sind. Also ja. Insofern sind sie in guter Gesellschaft.
Ja, also ich würde sogar sagen, dass ich kenne niemanden, der wirklich ernsthaft Philosophie betreibt, der nicht irgendetwas hat, an dem er oder sie arbeitet. Das würde ich schon so sehen, dass es da immer in irgendeiner Form eine Leitgeschichte gibt oder eine Frage gibt, an der man sich wahnsinnig abarbeitet.
Ich kann nur beim Gehen nachdenken, hat der Philosoph Jean-Jacques Rousseau gesagt. Bei uns in SWR1 Leute Svenja Flasspöhler. Sie haben sich auch mit dem Phänomen Gehen und Denken befasst. Wobei können Sie denn am besten denken?
Ja, tatsächlich auch beim Gehen, also am allerbesten sogar beim Skitouren gehen. Das habe ich recht spät entdeckt, diese wunderbare Tätigkeit. Also man schnallt sich so Felle unter die Skier und läuft dann eben mit den Skiern den Berg hoch und fährt dann hinterher wieder runter. Und dieses Hochsteigen hat etwas unglaublich Meditatives und Wunderschönes. Und in diesem Gleichschritt, in diesem ganz gemächlichen so dahintrotten, da kann ich ganz fantastisch nachdenken. Und das hat, so wie ich mir dann habe sagen lassen im Zuge dieser Arbeit daran, auch tatsächlich neurologische Gründe, dass das Gehirn gewissermaßen in so einen Rhythmus kommt. Und das Gehen und das Denken hängt auch philosophiegeschichtlich wahnsinnig eng zusammen. Also man denke an die Peripatetiker in der Antike, an die Säulengänge, an Sokrates, der am liebsten mit seinen Gesprächspartnern gegangen ist. Ja? Und die Dialektik und der Diskurs, da steckt die Bewegung auch schon im Wort. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man wesentlich besser denken kann, wenn man in Bewegung ist.
Hat schon so ein bisschen mit der Entschleunigung des Geistes dann auch zu tun, wenn man dann so im Trott ist. Und ja. Philosophie ist ja gerade tatsächlich auch ein sehr angesagtes Thema. Also es gibt da eigene Philosophie-Festivals wie Phil Cologne. Dann ist das Philosophie-Magazin nicht das einzige auf dem Markt. Philosophen wie Richard David Precht sind angesagt. Woher kommt das große Interesse an der Philosophie? Was glauben Sie?
Ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel auch mit unserer Zeit zu tun. Also die Zeit, in der wir leben, also die letzten Jahre sind sicherlich dazu zu zählen, ist einfach eine enorm krisengeschüttelte Zeit, die viel auch mit Desorientierung zu tun hat, mit der Frage, wohin soll es jetzt überhaupt politisch gehen, wohin geht's mit Europa, aber natürlich auch auf einer ganz existenziellen Ebene, ja, dass natürlich wir nicht mehr die Orientierung haben, wie etwa noch in der Vormoderne, ja, wenn man so ganz selbstverständlich irgendwie an Gott glaubt, wenn man so ein doch recht vorherbestimmtes Leben hatte, sondern wir müssen unglaublich viel entscheiden. Wir müssen eigentlich ständig alles entscheiden und über unser Leben, welchen Schritt wir jetzt als nächstes gehen. Und die Frage, ja, was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Woher kommt die? Kommt die aus dem Bauch? Kommt die aus dem Kopf? Damit fängt es ja schon an, ja. Und welche Optionen soll ich auslassen? Welche soll ich wahrnehmen? Also das heißt, die Frage, sich selbst oder die Aufgabe, sich selbst zu erkennen, und das ist ja die Uraufgabe der Philosophie, erkenne dich selbst, ja, die liegt eigentlich allem, was uns derzeit doch tief beschäftigt, zugrunde. Und auf diese Frage, den Anspruch erheben wir durchaus, auf diese Frage wollen wir natürlich auch in gewisser Weise eine Antwort geben.
Ja, und Sie machen das unter anderem auch mit Büchern. Sie haben einige geschrieben, Sie hatten eben mal erwähnt, Verzeihen vom Umgang mit Schuld. Da haben Sie auch eben Persönliches verarbeitet. Sie hatten gesagt, Sie sind eben auch mehrfaches Scheidungskind gewesen. Wie wichtig, welchen Stellenwert hat das Verzeihen für Sie in Ihrem Leben?
Mittlerweile kann ich sagen, dann doch einen ganz entscheidenden Stellenwert, weil, dass ich dieses Buch geschrieben habe, das handelt eben maßgeblich von meiner Mutter, die die Familie verlassen hat, als ich 14 Jahre alt war. Es hat sich dann doch irgendwann das Gefühl eingestellt, dass so ein tiefer Groll oder so ein tiefes Verletztsein plötzlich weg war und ich ihr wieder, ja, für mich auf erstaunliche Weise unbefangen begegnen konnte. Und ich habe mich damals gefragt, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, ich habe mich gefragt, was ist das jetzt? Verdränge ich da nur etwas? Will ich etwas ganz Bestimmtes nicht mehr sehen oder fühlen? Oder bin ich wirklich dabei zu verzeihen? Und dieses Wort ist ja schon so geheimnisvoll. Und das hat mich dann gereizt, dem auf den Grund zu gehen, was das eigentlich ist, verzeihen.
Sie haben die MeToo-Debatte kritisiert, ähnlich wie Catherine Deneuve, die einen Aufruf gestartet hatte zur Freiheit, jemanden auch lästig werden zu dürfen. Darüber haben Sie jetzt auch ein Buch geschrieben. Was war denn Ihre Kritik an der Debatte?
Ich habe viel Kritik an der Debatte. Ich will natürlich den positiven Willen und den emanzipatorischen Willen und auch die Effekte nicht verleugnen. Aber ich finde zum Beispiel, dass die gesamte MeToo-Bewegung oder Initiative viel zu verallgemeinernd ist. Dass die eben nicht unterscheidet zwischen Situationen, wo Frauen sich wirklich nicht helfen können, ja, wo sie wirklich handfester Gewalt ausgesetzt sind, und Situationen, in denen Frauen aber durchaus in die Selbstermächtigung finden könnten, in denen wir
manchmal diesen Anstoß, um dann auch ordentlich diskutieren zu können?
Ja, vielleicht. Die Frage ist jetzt halt, in welche Richtung sich die ganze Debatte verschiebt. Was ich gerade sehr begrüßenswert finde, ist, dass wir doch jetzt mehr über, ich denke mal, den harten Kern von sexistischen Strukturen der heutigen Gesellschaft sprechen, nämlich zum Beispiel ökonomische Ungleichheiten und so weiter. Das Auffällige an der gesamten MeToo-Debatte ist ja, dass die wirklich prominenten Fälle, die stammen eben aus den 1980er und 1990er Jahren, und die Männer, die da jetzt im Zentrum stehen, sind einfach alte Männer. Und die Frage ist ja, warum diese Jahrzehnte dazwischen einfach so weggewischt werden, warum plötzlich die Vergangenheit so auf die Gegenwart projiziert wird, als hätte sich nichts getan. Und da muss ich zumindest jetzt für meinen Bereich, ja, und das ist der Kulturbereich, sagen, natürlich hat sich da etwas getan. Natürlich verändern sich auch Chefs, ja, und die Gesellschaft verändert sich und verändert sich weiter, zum Glück. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht auch heute Ausnahmen gibt, aber zu sagen, dass das, was wir da in diesen Fällen irgendwie jetzt ans Tageslicht gezerrt bekommen, dass das wirklich exemplarisch steht für unsere Gesellschaft heute, das halte ich doch für grob verzerrt.
Und wenn wir über die Strukturen sprechen, Sie haben den Kulturbereich angesprochen, im Theater wird das gerade auch heftigst beklagt. Frauen werden da in den Rollen typischerweise gerettet, sind bedürftig, Männer haben so die Heldenrolle. Prägt das eben nicht auch gesellschaftliche Bilder?
Sicher, und dafür müssen wir eine Sensibilität haben. Ich denke nur, dass eben das Bild, das MeToo von der Frau erzeugt, auch bestimmte patriarchale Geschlechterbilder eher festigt, anstatt sie aufzubrechen. Nämlich, die Frau ist schwach, sie kann sich nicht wehren, und übrigens scheint sie auch gar kein eigenes Begehren zu haben, weil das einzige Begehren, was hier manifest die ganze Zeit thematisiert wird, ist das des Mannes, und die Frau ist eigentlich immer nur in der reaktiven Rolle. Und das ist ein ganz, ganz, ganz alter Topos, der da wiederholt wird, dass die Frau eigentlich kein wirklich eigenes Begehren hat. Das kann man wirklich zurückverfolgen bis zu Aristoteles. Bei Freud ist es dann ganz prominent, Lacan, bis offensichtlich in die Gegenwart. Und da sage ich, wir müssen die Frauen selber auch sexuell in die Potenz bringen.
Ja, aber sie sexuell in die Potenz zu bringen, würde ja auch bedeuten, dass in den Hip-Hop-Videos, wo die Frauen immer als Sexobjekt dargestellt werden, letztendlich eine Rolle verändern müssten. Aber auch das prägt ja junge Menschen, so ein Bild.
Sicher, ich meine, es gibt aber auch im Hip-Hop viel avanciertere Bilder, die da produziert werden. Ich würde
aber in der Minderheit.
Sicher, natürlich. Aber ich würde da immer auch sagen, die Frauen sind Teil des Problems. Also ich meine, keine Frau wird gezwungen, in diesen Videos mitzuspielen. Und das finde ich eben auch falsch, immer nur zu sagen, ja, die Frauen, das sind so die Armen, die immer so schlimm dargestellt werden. Nein, die Frauen, die stützen auch ein ganz bestimmtes System. Und das müssen wir doch sehen, dass wir heute nicht, also rechtlich, jetzt rein rechtlich gesehen, leben wir nicht mehr in einem Patriarchat. Rein rechtlich gesehen sind Mann und Frau gleichgestellt. Wir können nicht auf der einen Seite die Struktur beklagen, dass Frauen, also zum Beispiel im Literaturbereich, sind es vor allem Frauen, die Pressearbeit machen. Ja? Die müssen dann auch immer den Kontakt herstellen zu den Autoren und so weiter. Meistens wirklich, ich würde sagen, in 98% sind es einfach Frauen. Und das erzeugt natürlich schon eine gewisse Dynamik. Ja? Und natürlich kann jetzt eine Frau sagen, die diese Stelle annimmt, das macht mir Spaß, ich mache das total gerne. Finde ich auch völlig in Ordnung, ja, aber trotzdem glaube ich, wenn man wirklich strukturell etwas verändern will, dann liegt es eben auch an den Frauen, andere Jobs haben zu wollen und vielleicht dann eben auch, ja, gerne mal Verlagsleiterin werden wollen.
Wenn Sie die Entwicklung der philosophischen Fragen anschauen, gibt es da gerade Themen, die besonders relevant sind?
Mir fallen spontan zwei ein. Also das eine Buch, was sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, das ist von Tristan Garcia, ein französischer Philosoph, der sich mit dem intensiven Leben beschäftigt hat. Und da klingt das so ein bisschen an, was wir vorhin schon besprochen haben über Pornografie und die Funktion der körperlichen Stimulation in der Moderne.
Und ihr aktuelles Heft fragt nach dem einfachen Leben.
Klar, das sind so zwei Gegenpole, und das Intensive bringt natürlich immer auch sofort die Sehnsucht nach dem Gegenteil hervor, das ausgeglichene Dasein. Und das andere, was mir einfällt, ist noch von meinem früheren Kollegen Wolfram Eilenberger. Der hat gerade ein wahnsinnig erfolgreiches Buch geschrieben, nämlich ein historisches Buch, das heißt Zeit der Zauberer und beschäftigt sich mit der Zeit von 1919 bis 1929 und das stellt vier Philosophen in den Mittelpunkt, Heidegger, Cassirer, Benjamin und Wittgenstein. Und und das scheint offensichtlich ein großes Interesse derzeit zu sein an einem wirklich geschichtlichen Blick tief hinein in die Philosophie.
Wo Sie gerade Wittgenstein oder auch Heidegger erwähnen, gibt es denn auch so Philosophen, wo Sie sagen, naja, mit denen kann ich jetzt gar nichts persönlich anfangen, die sind für mich einfach nur überbewertet?
Nee, da fällt mir ehrlich gesagt wirklich kein einziger ein. Also ich kann schon sagen, dass mich die analytische Philosophie jetzt nicht, sagen wir mal, so primär anspringt. Da gibt es andere Richtungen, die mich tiefer beschäftigt haben, immer schon. Aber nein, ich finde wirklich, dass wenn man sich nur lange genug mit einem Philosophen und seinem Denken beschäftigt, dann wird es immer interessant.
Man sagt ja, Erkenntnisgewinn ist eben auch ein Ziel der Philosophie und Erkenntnisgewinne werden auch oft mit Orgasmen verglichen. Haben Sie das schon festgestellt als Philosophin?
Ja, es gibt, also ich meine, dieser Aha-Effekt, ja, wenn man so schreibt und man denkt plötzlich, wow, jetzt habe ich da was am Haken. Wahnsinn. Das hat schon was extrem Lustvolles, aber Philosophie heißt ja dem Wort nach Liebe, die Liebe zur Weisheit. Und das heißt also, die Liebe zur Weisheit meint eben auch, man hat sie nicht, sondern man begehrt sie. Und das heißt, so richtig ankommen tut man nicht. Es ist eigentlich ein ewiges Vorspiel.
Was war denn Ihr letzter Erkenntnisgewinn, wo Sie so einen Aha-Effekt hatten?
Das hatte ich eigentlich tatsächlich beim Schreiben meines letzten Buches, das jetzt demnächst Ende April erscheint. Es handelt von der MeToo-Debatte und da habe ich mich tiefer auch mit dem dekonstruktiven Feminismus auseinandergesetzt und ich erspare Ihnen jetzt Details, aber
da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Sendung zu machen.
In dieser Auseinandersetzung hatte ich plötzlich einen Gedanken, dass ich dachte, aha, da liegt der Hase im Pfeffer und das ist wunderbar, wenn das passiert.
Können Sie den Gedanken kurz fassen?
Doch, das kann ich. Also ich habe mich schon gefragt, woran das eigentlich liegt, dass wir gegenwärtig in der gesamten feministischen Debatte aus meiner Sicht fast so ein bisschen rückschrittig sind. Also dass wir doch, finde ich, in den 70er und 80er Jahren schon ein ganzes Stück weiter waren mit der Emanzipation. Und da in dem Zuge habe ich mich eben mit dem dekonstruktiven Feminismus beschäftigt. Und was diesen Feminismus auszeichnet, ist, dass er nicht mehr von einem klaren Subjekt Frau spricht. Dass er sagt, wir können eigentlich gar nicht mehr von Frauen und von Männern sprechen, weil das immer ausschließend ist. Und was ist dann mit den Homosexuellen und den queeren Leuten und so weiter. Und das hat ganz, ganz viel für sich, so zu denken. Aber ich glaube schon, dass diese Ausstreichung des feministischen Subjekts auch dazu geführt hat, dass sich der Feminismus selber auch wirklich ein Stück weit verloren hat. Und da anzusetzen und zu gucken, wie können wir denn einen neuen Feminismus denken, der nicht das Subjekt Frau aufgibt, aber auch nicht so ganz essentialistisch sagt, die Frau ist das und das und wenn jetzt eine Frau nicht das und das ist, also zum Beispiel keine Kinder kriegt, dann ist sie eigentlich keine Frau. Also wie kann man diese Gratwanderung hinkriegen? Und da schlage ich in meinem Buch etwas vor. Aber das verrate ich jetzt nicht.
Wir müssen auch Werbung machen, verstehe. Also sehr viele philosophische Fragen. Ich sage ganz herzlichen Dank an Svenja Flaßpöhler, die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins.
Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Köster.
Eins gehört.